Herzlich willkommen und heute fangen wir bei Adam und Eva nochmal an. Wir sind ja immer noch in dieser Bibelserie drin und heute gehen wir am Anfang von der Bibel und ihr habt sie vorher schon herausgefunden im Quiz. Ich glaube, die meisten oder alle haben richtig geraten, darum gehe ich mal davon aus, ihr kennt die Geschichte. Ich würde sagen, es ist die Geschichte, die eine von diesen Geschichten der Bibel, die wahrscheinlich die meisten Leute kennen, auch ganz viele nichtchristliche Leute kennen. Die Geschichte habe ich schon in so vielen Liedern gehört, in so vielen Malereien oder in so vielen kunstvollen Sachen, in irgendwelchen Gedichten. Es wird manchmal auch ein bisschen Witz darüber gemacht, ein bisschen ironisch irgendetwas gesagt. Oder es gibt Leute, die sagen, ja, jetzt wegen dem Adam sind wir auf dieser Welt. Und die Geschichte wird auf jede Seite hin und her gerissen und irgendetwas noch darüber gesagt. Und es ist so eine Geschichte, die ich irgendwann so ein bisschen langsam ein bisschen langweilig gefunden habe oder so gedacht habe, so, ja, die habe ich jetzt langsam gehört. Wem ist es auch schon so gegangen? Doch noch bei einigen, hä? Eine Geschichte, die man immer wieder mal zu hören bekommt. Und vor ein paar Jahren habe ich eine Predigt dazu gehört und es hat mich nochmal neu fasziniert. Und jetzt im Hinblick auf diese Predigt hat mich die Geschichte von Adam und Eva nochmal neu gepackt und neu fasziniert. Und ich hoffe, dass auch du eine kleine Faszination für die Geschichte bekommst und dass du merkst, es lohnt sich, die Geschichte immer und immer wieder zu lesen. Gott hat die Erde erschaffen in dieser Geschichte. Er hat den Menschen geschaffen und er hat den Menschen berufen, auf dieser Erde zu leben. Und er hat ihn berufen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben, auf dieser Erde sein Ebenbild zu sein und ihn zu repräsentieren und für die Erde zu schauen. Und dann sehen wir, dass Gott hat ihnen gesagt, ihr dürft alles machen, was ihr wollt in diesem Paradies. Er hat sein Paradies gesetzt und hat gesagt, etwas dürft ihr nicht machen, und zwar von der Frucht von dem einen Baum nicht essen. Und wie ihr wisst, wie die Geschichte endet, haben sie von dieser Frucht gegessen. Sie haben Konsequenzen müssen tragen. Gott hat ihnen die Konsequenzen gesagt. Sie sind aus dem Paradies rausgerührt worden. Und Gott hat dann noch gesagt, dass der Nachkomme von der Eva wird den Kopf von der Schlange zertreten. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gelesen hat, mal Hand hoch. Nicht so viel. Lest es mal durch. Es steht nämlich dort drin. Und das ist so die Kurzfassung von dieser Geschichte aus den ersten drei Kapiteln von dieser Bibel. Und es hat eigentlich zwei Aspekte in dieser Bibel. Zum einen die Berufung der Menschen. Gott stellt den Menschen auf die Erde, er schafft den Menschen, er beruft ihn, um ein Mensch zu sein. Und auf der anderen Seite die Unvollkommenheit der Menschen. Menschen machen genau das, was Gott sagt, sollen sie nicht tun. Sie setzen ihren eigenen Willen durch. Und Gott sagt, weil ihr so unvollkommen seid, braucht ihr einen Retter. Und das sind eigentlich die zwei grossen Themen, die in dieser Geschichte von Adam und Eva vorkommen. Und man könnte eigentlich so sagen, dass die Geschichte von Adam und Eva die Grundgeschichte der ganzen Bibel ist und die ganze Bibel darauf aufbaut. Wenn du jetzt jemandem erklären müsstest, wieso glaubst du an Jesus oder was ist der christliche Glaube oder was ist das Evangelium, was ist die gute Nachricht? Ich nehme an, viele von uns würden sagen, ja, wir sind Menschen, oder? Wir machen Fehler und weil wir Fehler machen und sündhaft sind, brauchen wir jemanden, der für die Sünde für uns stirbt oder der solche die Sünde wieder gut macht und darum ist Jesus gestorben und du verstanden und sagt, das ist unser Glaube. So ungefähr, wir würden es vielleicht noch ein bisschen besser erklären. Aber so in Kurzfassung, oder? Und, seht ihr, Adam und Eva, wir nennen es zwar nicht beim Namen, und doch kommt doch genau die Geschichte drin vor. Die Berufung der Menschen und die Unvollkommenheit und dass wir einen Retter brauchen. Und wir haben zwar den Unterschied zu Adam und Eva, dass mir der Retter schon, dass der schon gekommen ist. Es gibt auch viele Theologen, die davon ausgehen, dass eben die Geschichte von Adam und Eva die Grundgeschichte oder das Grundmuster ist von der ganzen Bibel. Und die ganze Bibel entwickelt sich aus dieser Geschichte heraus. Und ich würde sogar behaupten, dass die ersten drei Kapitel der Bibel die ganze Bibel in Kürze zusammenfassen. Natürlich nicht in allen Themenfeldern. Aber die ersten drei Kapitel zeigen dir eigentlich schon die ganze Geschichte der Bibel, was noch wird passieren und was noch wird kommen in der grossen Linie. Die Menschen sind berufen, um auf dieser Erde zu leben, um für die Welt zu schauen, um Beziehung mit Gott zu haben. Sie sind unperfekt, sie sind unvollkommen und Gott schickt einen Retter. Und das ist eigentlich so ein Muster, das sich durchzieht. Wenn ihr in der Bibel Geschichten lesen, seht ihr, wie das immer wieder vorkommt. Dass Gott Menschen beruft, zum Beispiel Abraham, er beruft ihn, er soll der Stammvater sein. Und nachher sehen das Volk Israel, sie machen so viele Sachen, die nicht dem Willen von Gott entspricht. Sie beten das goldiges Kalb an. Und es geht immer so weiter in dieser Geschichte. Gott beruft David als König, dass er soll herrschen. Und was macht er? Er begeht Ehebruch, er begeht Mord, er ist unvollkommen. Gott beruft wieder neue Menschen, seinen Sohn. Und der macht auch wieder Sachen, die Gott nicht gefällt. Und es geht eigentlich so weiter. Und die Propheten warnen einmal wieder das Volk. Hey, ihr seid doch dazu da, um mit Gott in einer Beziehung zu leben. Und schaut mal, wie das ihr lebt. Und die Propheten wollen immer wieder die Menschen auf den Weg zurückführen. Und spannenderweise zieht sich das manchmal im Neuen Testament auch weiter, wo in diesen Briefen steht, wie das Kirchen und Menschen sollen sich daran erinnern, für was sie geschaffen worden sind. Und manchmal wieder hinschauen, wie das jetzt gerade leben. Und schlussendlich auch bei dieser Bibel, wie wir dann zu dem Jesus kommen, wo genau auch wieder zeigt, hey, der Retter ist wirklich gekommen. Und man könnte das sozusagen wie einen roten Faden nehmen. Und darum habe ich da die rote Schnur da gespannt über die Bibel oder durch die Bibel durch. Weil es hat wie so einen roten Faden, der durch die ganze Bibel durchgeht. Und wo die Geschichte aus dem Garten Eden das Grundmuster ist von dem roten Faden. All das, was sich als rote Faden durch die Bibel durchentwickelt, sehen wir schon im Garten Eden, in den ersten drei Büchern von der Bibel. Das ist irgendwie faszinierend, dass in diesen drei Kapitel von der Bibel die ganze Grundgeschichte und der ganz rote Faden von der Bibel schon mal einmal aufgezeichnet wird. Und ich glaube, das ist ein riesen Schatz, dass wir so einen roten Faden dürfen haben und in unserer Bibel können haben. Und ich möchte jetzt gerade an dieser Stelle zwei Sachen mit auf den Weg geben, die auch bei deinem persönlichen Bibellesen können helfen können in Bezug auf den roten Faden. Vielleicht hast du manchmal so einen Moment, wo du in der Bibel am Lesen bist und das Zeug manchmal nicht verstehst. Du kannst sonst auch nachher mal dafür lesen, da kannst du es vielleicht nicht verstehen, weil es so altes Deutsch ist. Aber manchmal gibt es auch so Geschichten, wo man so denkt, so, hä, wieso steht jetzt das jetzt rein? Oder wieso ist Gott so? Oder hä, ich komme gar nicht so ganz draus. Und wie passt das überhaupt? Und vielleicht ist das wie ein Reminder. Heb dich einfach mal dem roten Faden fest. Und versuch manchmal vielleicht das Zeug, wenn du es nicht gerade verstehst, kannst du dem schon angehen. Aber geh zurück zum roten Faden und halt mal an dem fest, wo du schon verstehst und wo du schon draus kommst und geh dem entlang. Und vielleicht ist es auch mal okay, um das mal stehen zu lassen, wo man nicht checkt, weil man merkt, hey, der rote Faden ist schon genug zum Verstehen und schon genug zum Folgen. Und ich lese recht oft am Handy in der Bibel, aber es gibt ja auch noch das Buch und manchmal finde ich das noch recht cool, um etwas in der Hand zu haben. Und lustigerweise hat meine Bibel einen roten Faden. Ich weiß nicht, vielleicht hat eure Bibel auch einen roten Faden. Auf dem Handy ist es jetzt ein schwierig, aber die Heis hat ja ganz viele Bücher und so Lesezeichen und meine hat sogar so rot. Und das ist so ein Reminder, ich habe mich am roten Faden festheben. Manchmal, wenn ich vielleicht gerade nicht rauskomme oder wenn es vielleicht gerade ein bisschen verwirrend ist, zurück zum roten Faden gehen. Was ist der rote Faden von der ganzen Geschichte der Bibel? Und das Zweite ist, dass der rote Faden uns auch helfen kann, wenn wir vielleicht gerade genau nicht rauskommen. Dass wir mal die Bibel aufschlagen und den roten Faden drin hinlegen. Drüber hinlegen, über die Geschichte, die wir gerade am Lesen sind. Und uns überlegen, wie passt denn die Geschichte in den ganzen roten Faden ein. Und ich zeige das euch gerade an einem Beispiel, das mich auch gerade in den Vorbereitungen nochmal geflasht hat. Ich habe es recht cool gefunden. Wer von euch liest mega gerne Namenslisten durch? Ich finde es mehr lustig, weil es hat recht lustige Namen. Und manchmal denke ich so, ja, wenn ich jetzt die ganze Bibel durchlesen will und die Namensliste überspringe, kann ich dann sagen, ich habe die ganze Bibel gelesen? Ich weiß nicht, wer von euch das auch kennt. Nice, sehr gut. Nachher lese ich es auch so, weil ich so, ich muss doch fast. Aber ich finde es wirklich eher langweilig. Aber ich habe euch ja vorhin gesagt, die einen haben es ja noch vielleicht auf ihrer To-Do-Liste das nachlesen. Aber im 1. Mose 3,15 heisst, dass der Nachkomme von der Eva wird den Kopf von der Schlange zertreten. Und dann sehen wir, dass im ganzen Alten Testament immer wieder die Namenslisten vorkommen. Und es, im Neuen Testament, auch in Matthäus und Lukas, kannst du auch so eine Namensliste lesen. Und siehst du, wie eigentlich vom Adam bis zu Jesus aufgezeichnet wird, wie dass Jesus verwandt ist oder der Nachkomme ist von der Eva. Also es wird alles, immer wieder im Alten Testament kommt immer wieder, der ist der Sohn von dem und der ist der Vater und der ist der Nachkomme. Und es kommt immer wieder vor. Und nachher im Neuen Testament steht es, wie Jesus wirklich der Nachkomme von der Eva ist. Und das ist irgendwie crazy, oder? Wenn du so überlegst, so eine langweilige Namensliste, Entschuldigung, wo so ein roter Faden einpasst, wo du merkst, hey, sogar die wollen uns etwas zeigen, sogar die wollen uns zeigen, dass der rote Faden immer noch drin ist und dass wir das in dieser Bibel rein sehen können. Und darum versuch das mal, wenn du die Bibel liest und vielleicht nicht rauskommst, einfach an dem roten Faden festzuheben oder vielleicht genau gerade den roten Faden in deine Bibel drin setzen und überlegen, wie passt das in das grosse Ganze drin, in den roten Faden drin. Neben dem grossen roten Faden hat es immer wieder Sachen, die sich auch wiederholen in der Bibel. Und es sind Themen, die sich immer wieder durchziehen und immer wieder vorkommen. Und das können manchmal irgendwelche Symbole sein, das können manchmal Wörter sein, das können manchmal Charakterzeuge sein, das können Handlungen sein. Und die einen davon findest du auch im Garten Eden, aber nicht alle ganz genau. Und gleich sind es Sachen, die sich immer wiederholen und Anspielungen auch schlussendlich machen auf den roten Faden oder einen Zusammenhang irgendwie haben damit. Und auch das finde ich etwas mega Cooles an der Bibel. Und ich möchte dir gerade heute 3 Beispiele machen und vielleicht hast du nachher Lust, um das zu Hause dann auch mal auszuprobieren. Und zwar das eine ist Grosszügigkeit von Gott. Gott hat den Menschen geschaffen, er hat ihn grosszügig geschaffen, er hat die Erde gemacht und hat nachher, nachdem sie ja das gemacht haben, was ihm nicht gefallen hat, haben sie ja gemerkt, oh, sie sind nackt. Vielleicht haben sie das auch schon gelesen. Und ihr Bedürfnis war, Kleider zu haben. Und sie haben sich geschämt voreinander. Und Gott hat nicht einfach so gesagt, so machen, was sie wollen, sondern er hat sie beschenkt mit Kleidern. Und das ist mega grosszügig, weil sie haben gerade da genau ihren eigenen Willen durchgedrückt, nicht das gemacht, was ihm gefällt. Und er war grosszügig mit ihnen. Er hat ihre Scham in dem Moment überdeckt. Er hat ihnen Kleider gegeben. Und die Grosszügigkeit zieht sich genau weiter, wie Gott mit seinem Volk umgegangen ist. Er hat ihnen Manna gegeben. Er hat ihnen immer genug gegeben. Er hat sie versorgt. Er hat dem David einen neuen Sohn gegeben. Er hat schlussendlich Jesus gebracht und war so grosszügig mit dieser Welt. Und vielleicht erscheint nicht immer überall das Wort Grosszügigkeit, aber es ist ein Thema, das immer und immer und immer wieder vorkommt und wo du Gottes Wesen kannst entdecken kannst in dieser Wiederholung. Das andere Thema ist das Thema Sabbat. Und mir ist schon recht viel aufgefallen, wenn ich so jemanden frage, hey, wie geht's? Kommt so die Antwort, hey, gut, es läuft gerade mega viel. Vielleicht, ja, kennt ihr das? Ich muss zugeben, ich gebe die Antwort doch auch noch etwa dir. Und wir leben doch so in einer Welt, wo so viel läuft, oder? Und es läuft gerade immer mega viel und dort her und dort und das müssen wir haben und 7 Sachen gleichzeitig und eigentlich müssen wir alles schon gestern gemacht haben. Aber das ist nicht das Prinzip von Gott. Weil Gott hat den Sabbat eingeführt. Er hat in 7 Tagen die Welt geschaffen und am 7. Tag hat er Pause gemacht. Stellt euch mal vor, was er am 7. Tag noch alles hätte machen können. Was man alles da noch hätte, wenn er noch einen Tag mehr geschafft hätte. Wie oft sagen wir uns das doch, oder? Wir müssen doch noch etwas machen. Wie viel mehr könnten wir dann noch machen? Ich glaube, Gott hat noch so viel mehr Ideen gehabt, wahrscheinlich. Aber Gott hat Pause gemacht. Weil das war auch seine Idee gewesen, dass wir Pause machen, dass wir Sabbat machen. Und auch das ist ein Prinzip, das sich wiederholt, das sich weiterzieht. Gott hat seinem Volk immer wieder gesagt, macht fester, feiert den Sabbat. Oder eben zum Beispiel gerade das Manna sammelt das am 7. Tag nicht ein. Und hat ihnen genug gegeben vorher. All 7 Jahre haben sie ihre Äcker nicht bepflanzen und bebauen, weil sie Pause brauchen. All 7 mal 7, also all 49 Jahre, haben sie müssen Sklaven freilassen, haben sie müssen Besitz zurückgeben, dem, was sie ursprünglich gehört hat. Ruhe, freilassen, Sabbat, Pause. Es kommt immer wieder vor. Und im Neuen Testament lesen wir, wie Jesus mit den Pharisäern über den Sabbat redet, wie Jesus mit seinen Jüngern über den Sabbat redet und lehrt. Und wenn er irgendwann sagt, hey, ich bin der Herr über den Sabbat. Ich entscheide, wenn Pause ist, wenn Ruhe ist, wenn freigelassen wird. Es wiederholt sich immer und immer und immer wieder. Und das ist so cool, um auch so zu entdecken, wie man gewisse Themen besser verstehen kann. Wie wir vielleicht in unserer gestressten Welt merken, aha, Gott hat sogar eine Pause gemacht. Vielleicht wäre es auch noch eine schlaue Idee. Und das dritte Beispiel von einem Thema, das sich wiederholt, ist das Thema vom Hirt. Das ist jetzt etwas, wenn du das so eingibst, findest du das jetzt im Garten Eden nicht gerade. Und zwar finden wir das aber zum Beispiel beim David, der Psalm 23. Oder wie er schreibt, der Herr ist mein Hirte, er führt mich auf saftige Wiese, frische Quellen. Und er schreibt über das Thema Hirt. Und dann kommt der Jesaja und prophezeit, dass ein Hirt wird kommen, der für seine Schafe schauen wird. Und nachher, wenn wir ins Neue Testament gehen, sehen wir, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirt und ich gebe mein Leben hin für meine Schafe. Jesus selber hat das Bild verwendet, das die Juden verstanden haben. Die Juden haben die Bibel auswendig gewusst. Und sie haben gewusst, dass so Wiederholungen und Parallelen und Verbindungen möglich sind. Und sie haben gewusst, auf was Jesus anspielen will. Und wir heute verstehen das vielleicht manchmal ein bisschen weniger, weil wir nicht so in diesem Denken sind. Aber es hat so viele Sachen in dieser Bibel, die immer und immer und immer wieder vorkommen, die uns so viel auch mitgeben können. Und das kann uns helfen, wenn wir das mal verstanden haben und wenn wir anfangen, vielleicht diesen Sachen auf die Spur gehen und denen nachgehen und neu entdecken. Und sogar Jesus hat genau diese Wiederholung gebraucht. Und so können wir verschiedene Themen in der Bibel entdecken, die sich immer wieder wiederholen und schlussendlich auch dem roten Faden dienen, dass man versteht, wie das Jesus gelebt hat. Und die Wiederholungen gehen auch dem Faden entlang. Und du kannst das mal selber zuhause ausprobieren, indem du zum Beispiel bei der Online-Bibel, beim Bible-Server eingibst, irgendwie Hirt oder Sabbat oder Wasser oder was auch immer. Und du findest ganz viele Bibelstellen, wo das drinsteht. Und schreib dir mal auf oder schau dir mal an und schau, was haben sie für einen Zusammenhang oder wie entwickelt sich das durch die ganze Bibel durch. Und was auch cool ist, es gibt so Bible Project Videos. Das ist so eine Organisation, die so Videos macht, wo sie zum Beispiel ein Buch von der Bibel in 5 Minuten schnell Abrieb erklärt oder wo sie ein Thema erklärt. Und sie tut dort auch so Schlüsselthemen von der Bibel erklären, die sich immer wieder wiederholen, wo du auch mal nachschauen kannst und wo dir auch helfen können, die Bibel zu verstehen, die Verbindungen zu verstehen und schlussendlich den roten Faden zu verstehen. Und wie ich es schon angesprochen habe, die Juden haben die Verbindung und die Parallelen, das war ihnen bekannt gewesen und sie haben das gekannt. Und sie haben nämlich bewusst so geschrieben, wie sie geschrieben haben und die Sachen wiederholt. Und zwar ist nämlich die Bibel gehört so zu der antiken Meditationsliteratur. Und zwar hat auch Bible Project, möchte ich euch da gerade etwas vorlesen, wie sie das beschreiben. Bei der Meditationsliteratur handelt es sich um einen Literaturstil, der absichtlich dicht und nicht einfach zu verarbeiten oder zu verstehen ist. Sie ist so konzipiert, dass man sie nicht beim ersten oder gar beim 50. Lesen verstanden hat. Vielmehr erfordert sie jahrelanges, konsequentes Wiederlesen, sodass die Bedeutung jedes einzelnen Teils nur im Lichte des Ganzen einen Sinn ergibt. Also nochmal als Wiederholung. Meditationsliteratur, also die Bibel, die ist absichtlich so dicht geschrieben worden und nicht einfach zum Verstehen. Also zuerst mal nicht mega lässig für uns, oder? Wenn sie es extra so geschrieben haben. Und gleich zeigt das die Fülle der Bibel, wie sie ist extra so geschrieben worden, dass wir nicht eines Tages sagen können, hey, ich habe sie durchgelesen, ich habe es begriffen. Sondern wir müssen sie immer und immer und immer und immer wieder durchlesen, im Ziel, dass wir die Wiederholungen sehen, dass wir die Sachen sehen, die immer wieder vorkommen, dass wir Sachen anfangen zu verstehen, dass wir den roten Faden anfangen zu sehen, weil wir plötzlich sehen, ah, vorher ist das gestanden und nachher steht das. Und letztes Mal, als ich es gelesen habe, ist doch das auch noch drin gestanden. Und es ist extra so dicht geschrieben worden, dass wir das unser Leben lang lesen können. Und dass wir dann merken, wie einzelne Teile, einzelne Passagen in die ganze Bibel nie passen. Und das ist vielleicht so, wie wenn du mal ein Lied von einem Künstler googlest. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, dass du Interview hörst. Wieso hat irgendein Künstler das Lied geschrieben? Ich finde das immer sehr spannend, um so Interviews zu hören oder nachzuschauen, wieso ist das irgendwie geschrieben worden. Egal im christlichen oder nicht christlichen Bereich. Und teilweise sind die Lieder so viel tiefer, als dass sie im ersten Moment scheinen. Was Menschen durchgemacht haben, wieso dass sie genau diesen Satz geschrieben haben oder was sie damit meinen. Und genauso ist die Bibel. Du kannst so viel darin entdecken, indem du nachforschst, nachgrabst, weiterliest. Die Bibel ist extra so dicht und so kunstvoll geschrieben worden, dass wir ein Leben lang darin forschen können. Und genau das steht in Psalm 1, Vers 2 bis 3. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Glücklich ist, wer über Gesetz von Gott nachdenkt, Tag und Nacht. Und Gesetz, das bedeutet Tora. Tora sind die 5 Bücher Mose. Also glücklich ist, wer die Bücher liest, wer das Alte Testament liest. Und heutzutage glücklich sind wir, wenn wir das Wort von Gott lesen. Wenn wir die Bibel lesen. Wenn wir lesen, was geschrieben worden ist in dieser Bibel. Was geschrieben worden ist über den Gott und mit dieser Geschichte mit uns Menschen. Glücklich sind wir, wenn wir über die Worte, über die Bibel nachdenken, verweilen, drin lesen, immer wieder drin forschen, unser Leben lang und wiederholen. Und in dem inne der rote Faden sehen, in dem inne fangen für Sachen verstehen, Wiederholungen sehen. Glücklich sind wir, wenn wir Tag und Nacht über diese Bibel verweilen und drin forschen. Mein Wunsch ist es, dass wir eine Kirche sind und dass wir Menschen sind, die die Bibel lesen, die Bibel kennen. Und nicht, dass wir das Quiz richtig beantworten, sondern weil ich glaube, dass die Bibel etwas Lebendiges ist und dass die Bibel uns verändern kann. Dass die Bibel uns erklären kann, wer unser Gott ist und dass wir den roten Faden entdecken dürfen, selber entdecken und immer wieder sehen dürfen. Und ich wünsche mir, dass wir den roten Faden erforschen, dass wir den entdecken, dass wir sehen können, wie sich die Geschichte aus Eden weiterentwickelt in der Bibel, weitergeht. Und wie sich der rote Faden durchzieht durch die Bibel und wie sich Gott zeigt, als ein Gott, der Menschen beruft in seine Beziehung und Wiederherstellung schenkt durch Jesus. Und das ist ein Abenteuer, das unser Leben lang geht, wo wir unser Leben lang immer wieder drin forschen dürfen. Und der rote Faden, dem roten Faden dürfen entlang gehen. Und das nimmt uns unsere Last, dass wir nicht von Anfang an alles verstehen müssen, sondern dass wir einfach weitergehen, weiterlesen, weiterziehen, auch wenn wir etwas nicht verstehen. Und gleichzeitig dürfen wir auch am Anfang entdecken, hey, wie passt die Geschichte in das Grosse und Ganze? Wie passt die Geschichte in die Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt? Darum lass uns anfangen, die Bibel lesen und dem roten Faden entlang gehen. Ich bete. Ja, Vater, ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sein dürfen, die Freude hat am Bibel lesen. Und dass Bibel lesen nicht ein Mühe ist, sondern etwas, das uns glücklich macht. Etwas, das auch die Zeit sein mit dir, wo wir dich sehen, verstehen, kennenlernen. Und hilft uns auch in diesem Moment, wo wir irgendwie gerade etwas nicht verstehen, wo wir nicht rauskommen, dass wir das im Moment stehen lassen, aber dass du auch dabei bist, wenn wir das erforschen, wenn wir Neues entdecken. Und hilft uns, dass wir immer wieder sehen dürfen, wie du Geschichten mit den Menschen schreibst, wie du Geschichten mit uns schreibst und dass es ein lebendiges Buch sein darf.